Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Deutlich mildere Strophen für die Schläger von der Abgas. Das Basler Appellationsgericht korrigiert das Urteil vom Strafgericht. Keine Angst vor dem Wiedersehen mit Luzern. Der Murat Yakin vor seinem ersten Match als FCB-Trainer. Mit Petra Wunder in der Wüste setzt der Peter Blome nochmal ein Highlight. Der Direktor vom Antikenmuseum geht Ende Jahr in Pension und ist heute unser Wochengast. Das Wetter. Am Morgen gibt es wieder einen sonnigen und milden Tag. Am Mikrofon Hans Roger. Vor dem Basler Appellationsgericht ist heute der Fall von drei Männern neu verhandelt worden, die vor rund drei Jahren in der Rebgasse im Kleinbaseler Paar brutal zusammengeschlagen haben. Auch ein Mann, der geholfen ist, verprügelt worden. Das Basler Strafgericht hat die drei zu 5,5 und 6,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Aber beide Parteien haben das Urteil angefochten. Heute ist der Fall vor das Appellationsgericht gekommen. Das hat vor kurzem sein Urteil verkündet und dabei das Strafgericht massiv korrigiert. Benedikt Erni.
4,5 Jahre, 4 1/4 Jahr und 3,5 Jahre Haft. Das ist das Urteil vom Basler Appellationsgericht heute. Das Gericht hat damit das Strafmass gegenüber dem Urteil vom Strafgericht im 2010 deutlich reduziert. Auf 5,5 bis 6,5 Jahre hat das Strafgericht damals geurteilt. Und das Urteil sei damals zu hart ausgefallen, hat die Vorsitzende Richterin Marie-Louise Stamm heute gesagt, bei der Begründung vom Urteil. Weiter hat sie betont, dass das erstinstanzliche Urteil und der Prozess vom Strafgericht auch unter dem Eindruck von der grossen Medienberichterstattung gestanden sei. Der Grund, dass das Appellationsgericht jetzt anders entschieden hat, liegt bei der bisherigen Praxis in solchen Fällen. In anderen ähnlichen Fällen und Urteilen hat es deutlich mildere Strophen gegeben. Entschieden hat das Gericht auch, dass der Angriff von der drei als schwere Körperverletzung qualifiziert wird und nicht als versuchte Tötung. Die Staatsanwaltschaft hat ja gegen das erste Urteil vom Strafgericht appelliert und heute noch härtere Strophen gefordert, weil, so die Staatsanwältin, Tritt gegen den Kopf nicht nur in Anführungszeichen eine Körperverletzung sind, sondern eben eine versuchte Tötung. Damit ist die Staatsanwaltschaft aber nicht durchgekommen heute. Es sei keine Waffen im Spiel gewesen, hat das Appellationsgericht heute begründet, darum Körperverletzung und eben nicht versuchte Tötung. Das haben auch Bundesgericht und andere Gerichte so entschieden in ähnlichen Fällen. Schauen wir das Strafmass genauer an. Das war ja auch Thema heute, respektive Grund, warum zwei von den drei Anklagten gegen das erste Urteil vom Strafgericht appelliert haben. Die beiden Schläger mit den höchsten Strafen, also 4,5 und 4,25 Jahre, denen ihre Gefängnisstrafe wird zugunsten von einer stationären Therapie aufgeschoben. Ein von den beiden ist ja schon in einer Therapie im Axhof. Nur einem Täter oder Dritt hat das Appellationsgericht eine Therapie ausgeschlossen. Er muss vor 3,5 Jahren ins Gefängnis. Und zwar ist diese Strafe unbedingt. Er sei am wenigsten rückfallgefährdet und darf darum auch nicht eine Therapie machen, wenn er es eigentlich hätte wollen. Zusammengefasst noch einmal das Urteil. Das Appellationsgericht reduziert die Strafe von den drei Rebgasschlägern deutlich. Die Strafe sind aber höher, als von der Verteidigung heute verlangt worden ist. Ob Verteidigung und Staatsanwaltschaft das Urteil ans Bundesgericht weiterziehen, ist noch nicht klar. Die Staatsanwältin will vor dem Entscheid noch das schriftliche Urteil abwarten.
Die Basler Tram-Initiative kommt nicht zur Abstimmung. Die Initianten haben sie zurückgezogen. Die Initiative hat einen markanten Ausbau vom Tramnetz verlangt, zum Beispiel mit einer neuen Tramlinie über die Johannitenbrücke. Die Initianten ziehen sie jetzt zurück, weil der Grossrat vor einem Monat einen Gegenvorschlag beschlossen hat, der einen Teil von ihren Anliegen aufnimmt. Mit dem Gegenvorschlag stehen 350 Millionen Franken für den Ausbau vom Tramnetz zur Verfügung. Das Theater Roxy Bersfelden bekommt eine neue Leitung. Der 49-jährige Deutsche Sven Heyer übernimmt die Funktion im Herbst 2013 von Christoph Meury. Die fünfköpfige Findungskommission hat ihn einstimmig unter 19 Personen oder Teams ausgewählt, die sich beworben haben. Der Sven Heyer hat diverse Erfahrungen in der freien Schweizer Szene. Seit 2006 ist er unter anderem Produktionsleiter der freien Gruppe Far A Day Cage. In Basel haben Fahnder von der Polizei gestern Nachmittag vier mutmaßliche Einbrecherinnen festgenommen. An einer Patrouille sind auf dem Barfüßerplatz zwei elegant angelegte Frauen aufgefallen. Wo sie die Polizei wollte kontrollieren, haben sie probiert zu flüchten und haben Einbruchwerkzeuge weggeschmissen. Fast zur gleichen Zeit hat eine andere Patrouille am Fischmarkt bei zwei Frauen ebenfalls Einbruchwerkzeuge gefunden. Alle sind der Polizei bereits wegen früheren Einbruch bekannt gewesen. Das Schweizer Tennisteam muss im Davis Cup im Februar gegen Tschechien wahrscheinlich ohne Roger Federer antreten. Die Weltnummer 1 hat dem Verband mitteilt, dass er seine Einsätze nächstes Jahr einteilen muss, wenn er im Rennen bleiben will. Definitiv entscheiden will der Roger Federer aber erst in ein paar Wochen. Gerade mal vier Tage hat der neue FCB-Trainer Murat Yakin bis jetzt Zeit gehabt, um seine Mannschaft kennenzulernen, und schon gilt es ernst. Am Sonntag spielt der FCB auswärts gegen den FC Luzern. Der Murat Yakin gibt sein Debüt als FCB-Trainer also ausgerechnet gegen den Club, den er Anfang der Saison entlassen hat. Patrick Künzli.
Natürlich ist der Match am Sonntag für den Murat Yakin etwas Besonderes. Er und der FC Luzern sind vor zwei Monaten nicht im Frieden auseinandergegangen und gegen seinen Ex-Club ist ein Trainer immer besonders motiviert. Der Murat Yakin geht sich aber vor dem Spiel gegen Luzern betont locker.
Bis jetzt lässt mich das ziemlich kalt. Ich habe mich jetzt wirklich auf wichtige Aufgaben können oder müssen konzentrieren, was jetzt die Mannschaft anbetrifft, kennenlernen, die Trainings jetzt mal durchbringen, was wichtig ist. Und es sind doch noch 48 Stunden bis zum Spiel. Vielleicht kommt der Moment, wo ich gerade bei mir im Stadion ein bisschen vielleicht, darüber nachdenke. Aber ich denke, insgesamt habe ich eine erfolgreiche Zeit in Luzern. Also von dem her muss ich mich sicher nicht verstecken.
Nicht verstecken sollte sich gegen Luzern auch Murat Yakin seine Mannschaft. Eins ist nämlich sicher, der Murat Yakin muss mit dem FC Basel von Anfang an erfolgreich sein. Klingt ihm das nicht, dann steht er, dann steht aber auch der FCB Clubführung in der Kritik. Dann melden sich all die kritischen Stimmen im Umfeld vom FCB, wo der Trainerwechsel vom Heiko Vogel zum Murat Yakin falsch finden. Und die Stimmen gibt's. Auch Murat Yakin ist klar, dass er als FCB-Trainer von Anfang an unter Druck steht.
Ich glaube, das ist mir immer, wenn man das Trikot oder an der Seitenlinie vom FCB steht, dass man jedes Spiel will gewinnen, muss gewinnen. Und der Erwartungen bin ich mir bewusst und ich hoffe, ich kann sie auch gerechtfertigen.
Ein Sieg am Sonntag gegen Luzern würde auf jeden Fall Druck wegnehmen von Murat Yakin. Je mehr Match er als FCB-Trainer gewinnt, desto weniger redet man noch über seinen Vorgänger Heiko Vogel, der zu Basel bei den Fans beliebt war. Und dass der Heiko Vogel beliebt war, macht Aufgabe für Murat Yakin heikel. Das weiss er selber auch.
Ich gratuliere auch natürlich am Vorgänger, was er geleistet hat mit der Mannschaft. Es fängt eine neue Zeit an und ab heute konzentriere ich mich nur auf die Mannschaft auf mich. Und so ist halt das Business. Also, es gibt Wechsel und es gibt wieder eine neue Orientierung. Und ich hoffe, ich kann halbwegs so seine vier Erfolge feiern. Und das ist schon, denke, eine ganz grosse Aufgabe schon für mich. Ja.
Eine ganz grosse Aufgabe wartet also auf den Murat Yakin als Trainer vom FC Basel. Am Sonntag gegen Luzern ist seine erste Bewährungsprobe.
Patrick Künzli. Der FC Basel muss übrigens am Sonntag auf den gesperrten Valentin Stocker verzichten und der Marcelo Diaz bekommt eine Pause nach seinem Einsatz in der chilenischen Nationalmannschaft. Abpfiffen wird das Spiel am 14:45. Regionaljournal Basel auf DRS1. Es ist 21 Minuten vor 6. Das Wochenende geht im Basler Antikenmuseum Petra Wunder in der Wüste auf. Die letzte Ausstellung vom Direktor Peter Blume, wo Ende Jahr nach knapp 20 Jahren als Museumsdirektor in Pension geht. Ich habe Peter Blume heute Morgen im Antikenmuseum besucht und ihn zuerst gefragt, was denn die Ausstellung für ihn bedeutet.
Es ist schon ein schöner Abschluss, weil es eine Ausstellung ist, die lokal geschichtlich mit dem Jean-Louis Burger alias Scheich Ibrahim mit Archäologie vom Nahen Osten, Petra, verbindet. Also man findet da mal zwei Fliegen auf einen Schlag. Und das ist für mich schon wichtig, dass die letzte Ausstellung sitzt.
Aber es ist nicht ein krönender Abschluss, den haben Sie irgendwie schon vor ein paar Jahren gehabt.
Sie spielen natürlich auf Tutankhamun von 2004 an. In der Tat ist das ein Hype gewesen und in der Tat ist das schwer zu toppen. Aber persönlich schätze ich andere Ausstellungen genauso hoch ein.
Ist das nicht fast auch fast wie eine Belastung? Es ist nicht zu toppen, Sie sagen es selber, und das schleppt man dann noch 8 Jahre mit, wie Sie jetzt.
Also ich habe die Last nicht allzu schlimm und schwer empfunden. Im Gegenteil, durch die Tut-Ausstellung ist man also nicht nur in der Region, sondern fast weltweit ein Begriff geworden, nicht nur das Museum, auch ich als Direktor. Und das hat auch sehr viele schöne Momente gegeben in diesen 8 Jahren, wo wir ins Land gegangen sind.
Was ist denn letztlich für Sie jetzt als Museumsdirektor so das Spezielle gewesen, bei dieser Ausstellung, dass die überhaupt zustande gekommen ist?
Tut ist absolut speziell gewesen, weil es ist ein paar Mal kurz vorm Scheitern gestanden. Das erste Mal, als ich dort im Büro vom Antikenchef gesessen bin, hat er mich für verrückt erklärt und hat gesagt, ich soll das Wort Tutankhamun lieber nie mehr erwähnen. Ich kann haben, was ich will, aber sicher nicht Tut. Ich wollte dann die Ebung abbrechen, aber dann mein ägyptischer Berater hat gesagt, wir sind hier im Orient, machen wir weiter. Und es ist eine Art fast ein Wunder von der Konstellation her, dass das möglich war. Jetzt, in der jetzigen Situation von Ägypten, wäre es wahrscheinlich einfach, weil die jetzt andere Sorgen haben, nicht mehr realisierbar.
Ein Antikenmuseum in der heutigen Zeit wirkt nicht per se sehr sexy. Sag jetzt mal, wo kann man sich da positionieren?
Ich glaube, man kann sich schon mit Sonderausstellungen, und da zähle ich auch das aktuelle Beispiel Petra durchaus dazu, kann man, ob das Wort Sex das Richtige ist, lassen wir dahingestellt, aber mit so Ausstellungen kann man schon Leute ins Museum bringen. Was Sie meinen, ist vielleicht das Problem, das haben alle Museen, dass die permanenten Sammlungen immer unterschätzt werden. Und da wird es an meinem Nachfolger sein, und er hat das auch verkündet, der Andrea Bignasca, dass er auch dort wird ansetzen und versuchen, durch neue Fragestellungen, durch neue Gruppierungen von dem Monument, da einen neuen Ansatz reinzubringen.
Die Ausstellungen in den letzten Jahren, da hat es ja so Ansätze zum Teil gegeben. Hermes statt SMS, hat sie, glaube ich, geheißen, mal Sex, Drugs und Leierspiel. Das sind ja auch ein bisschen Annäherungen an genau diese Kultur, Zeitgeist und so weiter. Läuft sich das nicht auch ein bisschen tot irgendwo?
Ich glaube, es gibt noch genügend Themen, die man auf diese Art aktualisieren kann. Sie haben die beiden Beispiele genannt. Ich darf Ihnen verraten, dass nächstes Jahr, meine Nachfolger sind dann verantwortlich, eine Ausstellung über Männer geplant ist, die auch in die Richtung geht, dass man vom antiken Material ausgeht, aber dort die Fragestellung bis in unsere Zeit zieht.
Das hat ja Ihre Nachfolger, wie gesagt, schon ein bisschen angetönt, eben mehr in einem zeitgenössischen Kontext die Sachen verankern. Sind Sie vergleichsweise in dieser Beziehung ein bisschen Traditionalist gewesen?
Das kann man sagen. Immerhin sind die beiden Ausstellungen, die Sie zitiert haben, unter meinem Direktorat gezeigt worden. Ich möchte auch erinnern, dass in der ägyptischen Abteilung die Ausstellung über den Confisier Croppi in Ägypten oder über die Sammlung Robert Schmidt, der moderne Ansatz durchaus auch drin war. Dort haben wir neben ägyptische Steingefäße haben wir Hodler und Giacometti-Bilder gehängt. Also es ist durchaus nicht so, dass ich da dem mehr verschlossen hätte. Auf der anderen Seite ist es auch richtig, dass ich von meinem Weltbild her durchaus in der traditionell denkenden Mensch bin.
Dazu passt, dass Sie vor nicht allzu langer Zeit recht heftig reagiert haben, wo bekannt worden ist, dass das Latein-Obligatorium für ein Geschichtsstudium abgeschafft wird.
Da haben Sie mehr wie recht, und das würde ich da auch gerne noch mal unterstreichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der Geschichte studiert, dass man dort das Latein streicht, wenn man weiss, dass etwa 80% von dem Forschungsfeld, das die Geschichte abdeckt, seit der späten Antike, sind Quellen lateinisch. Latein ist auch der Ausdruck dafür, dass unsere europäische, mitteleuropäische Kultur nun einmal auf dem antiken Fundament ruht. Rom ist weit, aber näher ist Vindonissa, Aventicum und Augusta Raurica vor unserer Haustür. Und da sind fundamentale kulturelle Komponenten in unser Land gekommen, in unsere Gegend gekommen, die prägt sind von den Errungenschaften von dem Imperium Romanum.
Sie haben jetzt die antiken Städte vor der Haustür, eben speziell jetzt in Augusta Raurica, erwähnt. Der Fundus von so einem Museum kommt meistens von weiter her. Und da ist in dem Zusammenhang von ein paar Jahren die verheftige Debatte um Raubkunst geführt worden. Sie haben dort mal, glaube ich, gesagt, dass etwa 10% von ihren Objekten rückverfolgbar sind, also praktisch ein Herkunftssiegel haben. Das ist wenig, hat man das Gefühl.
Da haben Sie völlig recht, aber da können Sie den Direktor vom Louvre vor sich haben oder den vom British Museum oder von Wien und Berlin, die würden genau, wenn Sie ehrlich sind, genau das Gleiche sagen, weil das halt zum Teil alte Sammlungen sind, Privatsammlungen sind, wo man nicht mehr bis zum Ort vom letzten Depositum kann kommen. Das ist einfach eine Tatsache, aber ich halte dem dagegen, dass wir zu diesen Objekten, die wir vielleicht nicht ganz zurückverfolgen können bis an ihre Ursprungvergrabung, dass wir diesen Objekten Sorge tragen, dass wir sie publizieren, dass wir sie restaurieren, dass wir sie öffentlich zugänglich machen, dass wir sie in Führungen und Vorträgen im Publikum vermitteln. Und wenn wir in einem falsch verstandenen Rückgabe-Denken würden sagen, wir gehen alles zurück, was herkommt, dann wäre weder diesen Ländern, die ohnehin fast versinken in ihrer Antike, und auch unserem Publikum schlicht nicht dient.
Also kann man sagen, das Motto ist ein bisschen lieber da Sorge dazu, als neu mehr hintun, wo es Geld fehlt, um etwas Schlaues daraus zu machen, wo allenfalls politisch, wie jetzt gerade im nordafrikanischen Raum, gewisse Unsicherheiten bestehen und man nicht weiss, was damit passiert.
Es ist leider so, wenn Sie Afghanistan nehmen, das Nationalmuseum in der Nähe von Kabul verwüstet, im libanesischen Bürgerkrieg, das Museum in Beirut, das ich persönlich gut kenne, schwer in Mitleidenschaft zog, das Nationalmuseum in Bagdad teilweise plündert, jetzt im arabischen Frühling in Kairo so grossartig da ist. Leider hat es halt auch Seitenerscheinungen gegeben, dass ein paar Stücke aus dem Tutankhamun-Grab mutwillig kaputt gemacht worden sind. Das ist eine Tatsache. Und wir versuchen darum, zumindest im Antiken Museum, diesen Objekt gerecht zu werden, indem wir sie achten als Zeugen von ihrer geschichtlichen Herkunft.
Das Antiken Museum, das Basler Antiken Museum, lebt ja fast zu 100% von Schenkungen. Sie haben gar kein Geld, um Sachen mit der öffentlichen Hand anzukaufen. Ist man da besonders exponiert, weil halt dann so ein bisschen das Motto vom geschenkten Gaul auch noch ein bisschen mitschwingt? Man will ja den Schenker nicht unbedingt abblitzen oder fast desavouieren.
Das ist im einen und anderen Fall richtig. Und der Direktor und sein Team stehen dann vor der Frage, wenn auch ein bisschen das ein oder andere Objekt man nicht allzu weit zurückverfolgen kann, sagen wir jetzt einfach nein, so eine gewisse Correctness raus, oder sagen wir nehmen die Schenkung an, mit dem Vorteil, dass dann die Sammlung A zusammenbleibt und B präsentiert wird und konserviert wird. Andernfalls würde sie vielleicht in einem Banksafe verschwinden oder in einer Auktion zerstückelt werden. Also es ist immer ein Abwägen. Wir haben auch schon Sachen zurückgewiesen und wir sagen, das ist uns unsicher, das nehmen wir gar nicht. Das tun wir natürlich nicht an die grosse Glocke hängen, wenn wir etwas nicht nehmen.
Das Museum, wie gesagt, es lebt primär von Schenkungen. Man kann auch fast sagen, es ist so ein bisschen das Museum von der alteingesessenen Basler Gesellschaft. Sie selber sind sehr gut vernetzt in dieser Gesellschaft. Ihr Nachfolger, der Name sagt, Andrea Bignasca, kommt von aussen. Verliert da das Museum ein bisschen den Rückhalt?
Also das will ich nicht hoffen. Sie haben recht, dass ich relativ gut vernetzt bin. Es sind übrigens nicht nur immer die alte Familie, die gibt es auch, die uns unterstützen, sondern auch viele Neubürger. Beim Nachfolger, Andrea Bignasca, ist ja so, dass er seit bald 20 Jahren einer von meinen engsten Mitarbeiter ist, dass ich ihn selbstverständlich auch bei den Sponsoren oder bei den Mäzen bekannt gemacht habe. Also ich hoffe sehr, dass das weitergeführt werden. Auf jeden Fall sind Voraussetzungen da. Er ist jetzt nicht einfach jemand, der mit dem Fallschirm von außen rein springt, sondern der mit dem Weg und mit dem Kanal und den Modalitäten von der Basler Gesellschaft eigentlich schon recht gut vertraut ist.
Und umgekehrt verliert die alte gesessene Basler Gesellschaft sozusagen einen Vertreter in der Basler Kulturpolitik?
Das meinte ich nicht. Also, da würde ich meine Rolle also absolut überschätzen. Und ich glaube, ich habe meinen Beitrag in diesen 20 Jahren versucht zu leisten. Möglichst viele Kulturen mit möglichst hochkarätigen Sonderausstellungen, aber auch durch Zuwächse in der permanenten Ausstellung, durch Gründung von der Ägyptenabteilung im Basler, im regionalen, schweizerischen, aber auch im Dreiländereck-Publikum näher zu bringen und so das Verständnis für die antike Vergangenheit zu wecken, aufrechtzuerhalten oder zu fördern.
Es tut mir leid, dass Sie Ihre Rolle schon fast ein bisschen schmälern. Obwohl Sie eigentlich nie Politik offiziell gemacht haben, haben Sie bei der Basler Kulturpolitik schon mitgeredet?
Ja, natürlich. Und wenn ich an das letzte Mitreden, grosse Mitreden erinnere, ist ja, dass der Fusionsgedanke war zwischen Historischem Museum und Antikem Museum. Da hat mein Kollege Burkhard von Roda und ich, zusammen natürlich mit unseren Kommissionen, dort haben wir dann schon kämpfen und dort haben wir schon auf die Hinterbeine stehen, weil es einfach keinen Sinn macht, einen gut eingeführten Namen, ein Label wie das Antike Museum zu verschmelzen mit einem historischen Museum. Dort haben sie recht, dort habe ich mich sehr eingesetzt und sehr eingebracht, damit das Antike Museum ein eigenständig autonomes Haus bleibt mit einem eigenen Direktor.
Wieso haben Sie eigentlich nie aktiv Politik gemacht mit Ihrer Vernetzung oder kommt das noch?
Nein, das kommt nicht. Schauen Sie, ich habe immer gesagt, erstens habe ich als Museumsdirektor genug zu tun und zweitens bin ich gegen allzu viele Beamte im Grossen Rat oder in der Politik. Ich bin ordentliches Mitglied von der Liberaldemokratischen Partei. Man hat mich manchmal auf eine Grossratsliste setzen. Ich diene im Kanton Basel-Stadt in meiner Funktion, aber ich möchte diese Sphäre getrennt haben. Und darum bin ich auch nie in grossen Rot gegangen.
Sie machen ja auch feurige Reisen, die sind legendär. Sie haben Witz, oder vielleicht besser sagen Esprit. Sie haben den zweiten Wohnsitz in Rom und sicher nicht nur, um dort irgendwelche Tonscherben zu finden, sondern weil sich dort auch gut leben lässt. Es passt irgendwie gar nicht zum klassischen Bild, das man hat von einem antiken Museumsdirektor, der doch fast etwas Verstaubtes ausstrahlt. Sind Sie so eine Art Paradiesvogel Ihrer Branche?
Also, da muss ich sagen, es ist mir immer ganz wichtig gewesen, die antiken Inhalte, die wir hier zu vermitteln haben, in einer Form zu vermitteln, die das Publikum ein Stück weit elektrisiert. Sonst ist es dann wirklich verstaubt. Ich glaube, ein Direktor oder auch ein Konservator sollte ein Stück weit die Fähigkeit haben, einfach das, was er vermitteln will, in einer Form zu vermitteln, die spannend ist, wo die Leute nicht einschlafen, die packend ist und auch einen guten Spruch richtig, am richtigen Ort angebracht, gehört einfach dazu, ein Lachen gehört dazu, dann hören einem die Leute zu und dann fangen sie sich an, mit dem, was man sagt, auseinanderzusetzen.
Aber tatsächlich, dass es ein Leben außerhalb des Museums gegeben hat für Sie in der ganzen Zeit, macht das auch das Datum 1. Januar 2013 ein bisschen, wie soll ich sagen, weniger dramatisch oder weniger wichtig?
Also so dramatisch ist das nicht. Das ist ein natürlicher Vorgang. Ich bin sehr, sehr gern Direktor gewesen, aber ich bin auch überhaupt nicht unglücklich, wenn ich an die Administration denke und ans Fundraising denke, wenn ich also die Aufgaben nicht mehr aufgebürdet habe und mit mehr, Sie haben Rom erwähnt, also Rom ist sozusagen meine zweite Heimat. Mir gefällt es dort, Rom als Stadt, die Verbindung zwischen Antiken und Renaissance und Barock, das finde ich etwas vom Spannendsten, was überhaupt gibt, kommt es gutes Essen dazu, einen guten Schluck Sangiovese. Also da stimmt es für mich und wenn ich ein bisschen mehr kann, dort in Rom sein, dann ist das für mich ein grosser Gewinn. Nicht zuletzt im Hinblick auf meine Pensionierung habe ich ja seinerzeit auch die Wohnung gekauft.
Das sagt der Peter Blume, der Direktor vom Basler Antiken Museum, wo das Wochenende seine letzte Ausstellung Petra Wunder in der Wüste eröffnet, bevor er dann Ende Jahr in Pension geht. Regionaljournal Basel auf CRS 1, es ist 5 vor 6, hier mal das Wichtigste von dieser Sendung in Kurzform. Das Basler Appellationsgericht reduziert die Strafe für die drei sogenannten Rapgas-Schläger. Die hat das Strafgericht zu 5,5 respektive 6,5 Jahren verurteilt. Das Appellationsgericht hat die Strafe jetzt auf 3,5 bis 4,5 Jahre reduziert. Das Gericht begründet das mit vergleichbaren Fällen, die nicht so streng beurteilt worden sind. Die Basler Tram-Initiative kommt nicht zur Abstimmung. Die Initianten haben sie zurückgezogen. Die Initiative, die einen markanten Ausbau vom Tramnetz verlangt, hat zum Beispiel eine neue Tramlinie über die Johanniterbrücke gefordert. Weil der Grosse Rat vor einem Monat einen Gegenvorschlag angenommen hat, der einen Teil von ihren Anliegen aufnimmt, haben sie die Initianten jetzt zurückgezogen. Am Sonntag gibt Murat Yakin sein Debüt als FCB-Trainer und zwar ausgerechnet gegen seinen letzten Verein FC Luzern, der ihn im Sommer entlassen hat. Trotzdem gibt sich der neue FCB-Trainer betont locker vor diesem Match. Verzichten muss er dabei auf den gesperrten Valentin Stocker und den Marcelo Diaz, der sich im Länderspiel vom Länderspiel-Einsatz gegen Argentinien muss erholen. Zum Wetter mit der Sabine Malmer von SF Meteo.
In der Nacht bleibt es mehrheitlich klar und es kühlt auf etwa 7 bis 10 Grad ab. Am Morgen gibt es noch mal ziemlich sonniges Wetter. Im Laufental könnte es am Morgen ein paar wenige Nebelbänke haben. Den Tag dort ziehen etwa die Wolkenfelder vom Jura Richtung Schwarzwald. Die können etwa die auch mal ein bisschen dichter sein. Es wird aber morgen Nachmittag noch mal mild. Drünenberg 18 Grad, Ettigen und Geltenkinden wird es 19 Grad. Z Liestl und Arlesheim 20 Grad und z Muttel und z Basel gibt es 21 Grad. Auch am Sonntag geht es noch mit dem milden und sonnigen Wetter weiter, trotz ein paar Wolken, die durchziehen. Temperaturen bleiben um die 20 Grad.
So viel für heute vom Regionaljournal Basel am Mikrofon in der letzten halben Stunde, Hans-Rudi Schär. Und hier noch der Hinweis auf die gemeinsame Sendung von allen Regionaljournalen.
Regional diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Morgen mit diesen Themen. Da gumpet einen aus dem Weltraum auf die Erde. Jetzt kennt man den Felix Baumgartner. Ein bisschen auch Zahnbohnen von der Wand. Eine Spurensuche am Bodensee. Ein Fest für die Jungen, wo die aber offenbar gar nicht wollen. Der Knarz mit den Jungbürger feiern. Und die Dominanz von zwei Parteien. Im Wallis haben die CVP und CSP es Sägen. Eine Vormachtstellung, wo der Walliser anfängt zu stinken. Regional Diagonal. Morgen Mittag nach den 12 Nachrichten hier auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.